Ja, viele denken ja, eine Schraube ist eine Schraube, Hauptsache es hält.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Ja, viele denken ja, eine Schraube ist eine Schraube, Hauptsache es hält.
Da habe ich heute was gesehen, das dir wahrscheinlich gar nicht gefällt. Die haben nämlich Dübel an die Wand, beziehungsweise den neuen Fernseher an die Wand gespackst. Und zwar genau mit Spannplattenschrauben eben in die Dübel rein.
Ja, kann funktionieren, kann aber auch schief gehen.
Ich dachte ehrlicherweise, das macht überhaupt keinen Unterschied.
Das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Da kann man durchaus zum falschen Artikel greifen und dann kann es unter Umständen halt nicht funktionieren oder sich später lösen.
Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com und dem Podcast für alle, die es ganz, ganz genau wissen wollen, wenn es um das Thema Schrauben geht. Heute kümmern wir uns um ein paar Basics, und zwar Basics im Rahmen von Holz. Wir schauen uns an, was der Unterschied ist zwischen Holzschrauben und Spanplattenschrauben. Ich habe ehrlicherweise gemeint, im Prinzip gibt es da gar keinen Unterschied, ist ja quasi das Gleiche. Aber ihr wisst, wen ich meine. Ich kenne jemand, der ist natürlich anderer Meinung und der behauptet, da gibt es Unterschiede. Herzlich willkommen, Rudi Fockenreiter.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Der Herr der Dinge bei frantos.com. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Lass uns mal ein paar Basics klären, und die erste Frage ist, was ist denn jetzt technisch eine Holzschraube?
Also eine klassische Holzschraube. Eine Holzschraube im herkömmlichen Sinn, ein eher älteres Produkt. Da sprechen wir von Holzschrauben mit drei verschiedenen Köpfen, Senkkopf, Linsensenkkopf, Halbrundkopf und Schlitzantrieb. Das ist ein etwas veralteter Artikel, der aus einer Zeit stammt, bevor es Plattenwerkstoffe gab. Und den gibt es, wie gesagt, mit Schlitzantrieb. Und dann gibt es auch noch klassische Holzschrauben mit Kreuzschlitzantrieb. Da, also so DIN-mäßig würde ich da sagen, DIN 95 ist es, 96 und 97. Und die mit Kreuzschlitz haben dann noch ein 79 davor. Also 79, 95 bis 97. Das sind klassische Holzschrauben im altmodischen Sinn. Und die im Volksmund oft Schlüsselschraube genannte Holzschraube mit Außensechskantkopf, also etwas, was immer noch viel bei Zimmereien oder bei Gerüstbauern Verwendung findet. Auch das ist eine klassische Holzschraube.
Das wäre die DIN 571 oder
Genau,
571.
571, genau.
Jetzt reden wir schon sehr viel über Dienst. Jetzt sind wir quasi schon ganz schön tief eingestiegen. Jetzt ist es aber so, dass wir auf der anderen Seite heute die genormte Holzschraube vergleichen mit einer Spanplattenschraube. Und gibt es da auch Normen?
Genau, die klassische Spanplattenschraube, im Volksmund eben auch Spax genannt, da kommen wir nochmal drauf, die ist ohne Norm, die hat keine herkömmliche Norm, die mir bekannt wäre. Und das könnte man jetzt sagen, wäre ein Nachteil, weil man wüsste nicht genau, was man bekommt. Ich würde sagen, de facto ist es ein großer Vorteil, denn dadurch entsteht eine gewisse Vielfalt in den Ausprägungen, wie diese Holzschrauben gebaut und entwickelt werden von den Herstellern, wie sie von den Importeuren auf den Markt kommen. Da gibt es unterschiedliche Spitzen, da gibt es unterschiedliche Gewindeausprägungen. Im Großen und Ganzen sind die sich schon äußerst ähnlich, aber es gibt eben Features, wie man das neudeutsch nennt, die diese Schrauben unterscheiden. Und da gibt es eine gewisse Vielfalt und auch sehr viel Innovation. Und das, würde ich sagen, ist der Vorteil für den User.
Jetzt steckt in dem Namen Spanplattenschraube ja schon was drin, aber wie ist denn da deine Einschätzung? Ist es wirklich nur gedacht für das eine Material?
Also die Spanplattenschraube ist für genau das entwickelt worden, wie der Name das auch aussagt, für Plattenwerkstoffe, also OSB-Platten oder verschiedene Formen von Spanplatten. Gibt es ja feinere, gibt es gröbere mit den groben Spänen oder auch für Multiplexplatten, also so sperrholzverleimte Platten, die sehr, sehr stabil und fest sind, teilweise mit Kunstharzoberflächen äußerst hart auch. Dafür ist diese Schraube entwickelt worden. Aber sie hat sich über die Jahre auch zum Allrounder, würde ich sagen, entwickelt und ist heute ein Produkt, das auch in Vollholz durchaus Verwendung findet, und zwar egal ob Hartholz oder Weichholz. Da kommt dann das Thema Vorbohren vielleicht noch zum Tragen. Da machen wir eine extra Folge drüber. Denn das Vorbohren betrifft klassische altmodische Holzschrauben genauso wie die Spanplattenschrauben. Aber die Spanplattenschraube ist heute eine Universalschraube. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel der vielleicht bekannteste Hersteller aus Deutschland, die Firma Spax, ABC Spax, die nennt ihre Schraube auch nicht Spanplattenschraube, sondern Universalschraube. Und das mit Berechtigung, weil genau der Einsatzzweck, glaube ich, dem auch entspricht, was wirklich Phase ist.
So, das heißt, jetzt haben wir auf der einen Seite die DIN-genormten Holzschrauben und wir haben auf der anderen Seite die Spanplattenschrauben, die nicht genormt sind. Und jetzt sind die aber im Grunde genommen ja für das Gleiche gedacht oder auch da. Warum kommt es denn oder wo kommt es denn eigentlich dann immer wieder zu Verwechslungen?
Ja, das Problem ist, dass beide vom Einsatzzweck her natürlich dasselbe Ziel haben, also denselben Einsatzzweck haben. Ich würde aber schon sagen, dass natürlich die Spanplattenschraube in ihrer modernen Ausprägung heute, wird auch manchmal Holzbauschraube genannt, da gibt es auch keine Regel dafür, ab wann man dann Holzbauschraube sagt. Manche Hersteller sagen, ab einer gewissen Größe ist eine Holzbauschraube für klassischen Holzbau. Und manche sagen, wenn es bestimmte Features hat, bestimmte Spitzen, irgendwelche Fräsrippen oder sowas, da gibt's keine Regel dafür, aber die ist universeller. Die kann ich in Vollholz benutzen, problemlos, und in Plattenwerkstoffen. Umgekehrt ist es nicht ganz so bei der klassischen älteren Holzschraube, die auch andere Gewindeformen hat, anders gebaut ist. Da würde ich sagen, in Vollholz, klar, da hat sie ihren idealen Einsatzzweck. Im Plattenwerkstoff eher weniger. Also dafür nicht ideal.
Okay. Lass uns mal eher so in Richtung Aufbau und Technik der Schraube selbst gehen. Wo gibt's denn zum Beispiel Unterschiede im Kopf oder im Antrieb?
Genau. Also ich würde vielleicht vorher noch einen Schritt gehen, damit man es von ganz von vorne an gut versteht. Ich würde das Thema Gewinde und Bauform erst machen und dann auf Kopf und Antrieb gehen. Also der gravierende Unterschied zwischen diesen beiden Artikeln ist, dass die klassische, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, altmodische Holzschraube einen Gewindekern hat, der grundsätzlich mal dicker ist, der nach hinten dicker wird, also der verläuft konisch oder sagen wir mal keilförmig, das trifft es ganz gut. Und die Gewindeflanken, also das Gewinde, das außen rumläuft, ist eher klein. Das wirkt jetzt für einen Laien auf den ersten Blick feiner. Ja, einer Blechschraube nicht unähnlich, da ist noch etwas feiner. Die Spanplattenschraube ist völlig anders gebaut. Sie hat einen geraden, zylindrischen Gewindekern. Also das, was vom Kopf bis zur Spitze durchgeht, ist der Gewindekern ohne das eigentliche Gewinde. Und der ist zylindrisch. Das meinen viele gar nicht. Aber wenn man sich diese Schrauben genau anschaut, sieht man, die sind oben gleich dick wie unten, bis dann zur Spitze kommt. Und die Gewindeflanken sind recht ausgeprägt, die außen rum gehen. Die haben eine größere Länge, die Flanken sind größer. Und das hat natürlich den Hintergrund darin, wofür sie gedacht waren. Denn dieses ausgeprägtere Gewinde macht in einem Plattenwerkstoff natürlich Sinn. Der Plattenwerkstoff ist nicht so fest, hat eine geringere Dichte. Und um da Kräfte abzutragen, um höhere Auszugswerte zu haben, da ist dann eben die Spanplattenschraube das richtige Produkt der Wahl, wohingegen die Holzschraube da einfach total im Nachteil ist. Gutes Beispiel, wo die Holzschraube ihren Vorteil hat, abgesehen vom Vollholz, wo sie einen gewissen Vorteil hat, ist zum Beispiel eine Anwendung, die du anfangs gesagt hast, das Anbringen im Mauerwerk von Kunststoffdübeln. Da muss man sich kurz ins Gedächtnis rufen, wie funktioniert ein Kunststoffdübel? Kunststoffdübel wird in ein zylindrisches Bohrloch gesteckt, dann kommt die Schraube hinein und spreizt diesen Dübel auseinander. Was brauche ich, um etwas auseinander zu spreizen? Deswegen habe ich das Wort extra vorher benutzt, die sogenannte Keilwirkung, etwas Keilförmiges. Und das habe ich ja nun, wie ich es erklärt hatte, bei einer klassischen Holzschraube durchaus, bei einer Spanplattenschraube eher nicht. Das heißt, für einen Kunststoffdübel ist die altmodischere Holzschraube das viel bessere Produkt. Im Falle jetzt des Fernsehers an die Wand, eine recht gängige Montage mit tendenziell etwas überlängeren Achterdübeln. Da würde ich auch sagen, macht eine Holzschraube mit Sechskantkopf Sinn, die man richtig gut festziehen kann. Also Schlitz würde ich jetzt da nicht verwenden. Das ist ein bisschen schwierig, da die Kraft zu übertragen. Und da ist die Holzschraube ganz klein Vorteil. Ist breiter, wenig Gewindeflanken, die den Dübel nur zerschneiden würden, unnötigerweise. und viel Druck ausüben auf Dübel und Mauerwerk. Also ganz klarer Vorteil für die altmodische Holzschraube. Für die Spanplattenschraube eher nicht. Jetzt werden viele sagen, ja, klassischer Fall, ich kaufe ein Regal bei einem schwedischen Möbelhaus und habe da so einen typischen Metallwinkel dabei, einen verzinkten, habe da kleine Kunststoffdübel dabei, Spacks dabei und dann schraube ich das in die Wand. Das wäre dann das falsche Produkt. Sage ich, ja, das ist es auch. Es ist nicht ideal für den Kunststoffdübel, aber es ist in der Anwendung halt nicht relevant genug, dass man da jetzt eine andere Schraube dazu packt. Wenn man es perfekt machen möchte, dann würde ich einen Markendübel verwenden und eine klassische Holzschraube, vielleicht mit Kreuzschlitz, dann kann ich mit dem Akkuschrauber schöner arbeiten und dann kommt mehr Wumms da in diesen Dübel rein und dann hält er auch besser.
Also für mich ist das Auffälligste im Unterschied der beiden, dass das Gewinde der normalen Holzschraube deutlich weniger ausgeprägt ist, wie jetzt bei einer Spanplattenschraube.
Genau.
Das wiederum hat auch einen Vorteil, wenn man es in Kombination mit dem Kunststoffdübel hernimmt, denn die Spanplattenschraube mit dem echt ausgeprägten und doch sehr scharf geschliffenen oder geschnittenen Gewinde neigt ja auch dazu, den Kunststoff zu zerschneiden, was natürlich auch nicht optimal ist, gerade bei kleineren Größen.
Genau.
Schwierig und vor allem bei Nicht-Markenprodukten nochmal schwieriger.
Genau, je billiger der Dübel halt ist, desto stärker ist der Effekt.
Genau, aber genau, das ist quasi so für mich der deutlichste Unterschied eigentlich.
Genau.
Bleiben wir nochmal kurz beim Kopf. Jetzt gibt's ja bei den Spanplattenschrauben an den Köpfen oft noch ja so Auskerbungen oder Einkerbungen, gibt ja verschiedene Sachen. Was ist das denn?
Genau, also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, ist so am weitesten verbreitet bei den Spanplattenschrauben der Senkkopf. Und an diesem Senkkopf bietet sich's natürlich an, weil er ja versenkt ist und am Schluss plan mit der Oberfläche abschließen soll. Da gibt es zwei Merkmale, die bei der Schraube öfters zu sehen sind. Das eine sind Fräsrippen. Ja, die stehen vor dem Kopf quasi minimal ab. Und diese Fräsrippen fräsen quasi die Senkung ins Material rein, damit die Schraube besser da reingeht und erzeugen auch einen gewissen Widerstand, was auch gewollt ist. Mancher sagt auch, das sind Fräsrippen, ist gleich Bremsrippen. Das hat aber einen Nachteil, diese Fräsrippen, wenn ich jetzt ein Scharnier beispielsweise verarbeite mit einer Senkung schon drin oder einem Beschlag oder sogar eine Konsole, wo das ausgeprägt ist, dann ist es so, dass diese Fräsrippen, die ja von diesem Senkkopf nach außen abstehen, dort dann auf das Metall der Unterkonstruktion dieser Konsole oder was aufstehen. Das heißt, der Kopf steht ein bisschen weiter raus, als er eigentlich ohne Fräsrippen es tun würde. Und es gibt aber auch ein Produkt, das dort aus meiner Sicht das Bessere wäre. Das sind sogenannte Frästaschen. Diese Frästaschen gehen nach innen in den Kopf rein, haben denselben Effekt. Sie fräsen dort, aber eben nicht mit einem Widerstand nach außen, sondern nach innen, fräsen auch diese Senkung, haben auch einen gewissen Bremseffekt und die stehen aber halt nicht im Weg, nenne ich es jetzt mal, wenn ich auf einer Konsole, einem Beschlag, einem Scharnier oder sowas eine Senkung in Metall, Stahl, Aluminium oder sowas das habe, ja, oder sogar Kunststoff, da wäre jetzt Fräsrippen ganz schlecht, weil die würden den Kunststoff gleich mit zerfräsen. Also ich bin immer ein Fan von Frästaschen, die man zum Beispiel bei dem Hersteller Spax, wie von mir schon genannt, mit seiner Universalschraube standardmäßig haben. Eben hochwertiges Markenprodukt. Meines Wissens, die Assi vom Direktvertreiber Würth hat das auch. Diese Frästaschen, das ist das, was ich immer bevorzugen würde, ist einfach technisch universeller und besser.
Jetzt sind wir gerade eben noch bei den technischen Unterschieden und da gibt es jetzt eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben und das ist der Härtegrad oder die Härte dieser beiden Schrauben. Was gibt es da noch zu sagen?
Also Holzschrauben im altmodischen, klassischen Sinn haben wahrscheinlich einen Härtegrad von 3.6, 4.6. Also das ist ähnlich einem normalen Baustahl, relativ weich. Wohingegen Spanplattenschrauben grundsätzlich technisch anders sind. Sie werden Einsatzgehärte, nennt man das. Einsatzhärtung bedeutet, der Stahl wird quasi unter Zugabe von Kohlenstoff außen besonders gehärtet. Und einsatzgehärtet heißt nur außen. Also Eindringtiefe irgendwie vielleicht ein halbes Zehntel oder ein Zehntel Millimeter oder sowas. Und wird aber dort sehr hart. Also man hört es teilweise sogar bei größeren Spanplattenschrauben, die haben so ein helles, klirrendes Geräusch fast in der Schachtel, weil die sehr, sehr hart sind. Man kann das auch mal probieren. Ich habe das mal getestet. Das ist sehr auffällig bei Spanplattenschrauben. Die sind sehr hart außen, indem man mit einer Eisensäge mal drüber geht. Die gleitet da ab, fast wie auf Glas, was die jetzt bei einer Standardschraube nicht macht, ja, wo sie dann auch schnell reinsägt und die Sägeblätter anbeißen. Und der Punkt ist aber, dass das Innere der Schraube nicht so gehärtet wird. Die Schraube wird nicht durchgehärtet, sonst würde sie viel leichter brechen und die Elastizität wäre beim Teufel. Eine technische Eigenschaft, die besonders ausgeprägt ist, hat auch immer eine Schattenseite. Wenn man was durchhärtet, sehr hart macht, wird's brüchig. Und um dieses Thema nicht zu haben, härtet man nur die Oberfläche und innen drin bleibt die Schraube elastischer und damit kann ich auch diese Verwindung, wenn ich das anziehe, wirken ja Kräfte zum Verdrehen, Biegekräfte, wenn ich da nach unten ziehe bei so einer Schraube im konstruktiven Holzbau, dann kann ich hier sehr hohe Kräfte abtragen durch diese Art der Härtung. Das ist ein ganz gravierender Unterschied von Spanplattenschrauben, vor allem wenn sie größer sind und auch eine Zulassung haben, im Vergleich zu einer alten Holzschraube.
Da glaube ich, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die wären vermutlich erklärungswürdig zu diesen ganzen Schrauben-Basic-Themen, also auch Härtegrade, Oberflächenmaterialien, 3.6, 8.8, was das alles bedeutet. Würde ich sagen, lass uns da mal was Eigenes machen.
Das da ist machen wir mit Fall Sicherheit extra oder mehrere das Folgen
sind,
dazu.
Ja. Mehrere Folgen, mehrere Themen. Da machen wir auf jeden Fall noch was für euch. Genug von der Technik. Lass uns mal über die Einsatzbereiche sprechen. Mhm. Wann nehme ich denn jetzt die Holzschraube und wann die Spanplattenschraube?
Ja, wie gesagt, die Holzschraube Vollholz, Weichholz. Also da würde ich aufgrund der Bauweise und der starken Spreizwirkung immer vorbohren. Typischer Anwendungsfall ist Möbelbau, Bootsbau, sowas. Spanplattenschraube, Plattenwerkstoffe in den verschiedenen Ausprägungen. Vorbohren in Vollholz zum Teil, kommt auf die Größe der Schraube an, in Hartholz immer. Und wenn sie aus Edelstahl sind, da kommen wir noch drauf, dann ganz besonders wichtig. Ja, weil eine Edelstahlschraube relativ weich ist, die verträgt nicht so hohe Kräfte, da immer vorbohren, vorsichtig damit umgehen und Plattenwerkstoff ist, glaube ich, relativ problemlos, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie super harte Multiplexplatten sind.
Da geht es ja dann auch um das Thema Ausreißfestigkeit und Belastbarkeit grundsätzlich. Sag doch da noch zwei, drei Sätze dazu.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass dauerhaft belastet Spanplattenschrauben angeblich die besseren Artikel sind als die klassischen Holzschrauben. Die Holzschrauben vertragen aufgrund ihrer Stärke oben, gerade im oberen Schaftbereich, vertragen da größere Querkräfte und Zugkräfte. Und was ich auch noch finde, was vielleicht, hatte ich vorher nicht erwähnt, ganz interessant ist, ich habe das vorher echt nochmal genau recherchieren müssen, weil ich der Meinung war, dass klassische altmodische Holzschrauben eigentlich immer Teilgewinde haben. Und das habe ich recherchiert und das ist fast richtig. Die haben zu über 90% haben die ein Teilgewinde. Mhm. Da ist immer oben ein Stück Schaft, da wo es auch besonders dick ist. Und da ist die Formel auch, das kommt wohl aus der DIN, habe ich nachgelesen. Anteil des Gewindes an der Gesamtlänge ist immer so 0,6 bis 0,7. Der Gesamtlänge ist das Gewinde. Also 60-70% der Schraubenlänge ist das Gewinde und der Rest ist Schaft. Mhm. Und Vollgewinde ist ziemlich selten, nur bei den ganz kleinen oder spezielle. Bei der Spanplattenschraube ist es nicht so. Die Spanplattenschraube wird ganz klar untergliedert in Teilgewinde und Vollgewinde. Und beides hat seinen Vorteil. Also Teilgewinde, typische Konstruktion. Ich habe irgendwie unten ein dickeres Holzstück, Balken, will da eine Latte oder irgendwas drauf schrauben. Dann ist unter Umständen der Effekt da, den manche schon erlebt hat. Ich schraube das drauf und ich habe eine Vollgewindeschraube und dann zieht es das irgendwie nicht so hin wie bei der Teilgewindeschraube. Die Teilgewindeschraube hat ja oben einen längeren Schaft. Da steckt das Gewinde eigentlich nur im Unterbau und dann zieht es den Riegel, den ich da drauf mache, richtig hin. Ja, das ist ein Effekt, der eigentlich sehr angenehm ist. Es zieht zusammen, das hat einen richtigen Fit und das ist gewollt und das passt so. Und ich habe nach meiner eigenen Erfahrung ganz ungern immer mit Vollgewinde gearbeitet, weil wenn man da die beiden Bauteile nicht ganz fest zusammengedrückt hat oder sogar mit einem Hilfsmittel, mit einer Schraubzwinge zusammentut, dann kannst du am Schluss auseinanderdrücken ein bisschen.
Dann hast du eine Lücke dazwischen.
Du hast eine Lücke dazwischen und das ist schlecht. Und habe mich eigentlich gefragt, warum gibt's die denn dann? Habe das auch in der Schulung bei einem Hersteller dann auch mal erfahren. Der Punkt ist, das Teilgewinde, da habe ich in dem oberen, tendenziell dünneren Bauteil ja nur den Schaft. Das heißt, was da das zusammenhält, das Ganze, ist nur der Kopf. Drum ist bei großen Konstruktionsschrauben, so Carport, Dachstuhlthema, wenn ich Teilgewindeschrauben habe, ist es oft Tellerkopf, weil ein großer Kopf diese Kräfte abfangen muss.
Große, flache Köpfe mit großen Auflageflächen.
Genau, und wenn ich ein Vollgewinde habe, mit dem Thema, was ich natürlich da habe, dass eine Lücke entstehen könnte, ist aber so, wenn ich das durch beide Bauteile durchzwirbel, dann habe ich Gewinde in beiden Bauteilen und habe diese starken Auszugskräfte in beiden Bauteilen, weil in beiden Gewinde ist und der Kopf ist nicht so entscheidend. Und da gibt's dann auch Schrauben mit kleineren Köpfen, mit Zylinderköpfen, weil das Gewinde regelt. Ja? Mhm. Also das ist auch was vielen nicht bekannt ist und selbst mir das auch lange unklar war. Ich habe mir halt das Produkt genommen, das mir angenehmer erschien. Mhm. Solange man sich da im Bereich bis 5x80 bewegt, ist das auch nicht so wichtig. Aber wenn es mal größer wird, dann ist das durchaus von Belang.
Das ist auch, aber ein guter Punkt. Was passiert denn am Ende, wenn ich mich doch für die falsche Schraube entschieden habe und merke es vielleicht erst zu spät? Also ist das ein echtes Problem? Kann das
also meinst du jetzt klassische Holzschraube versus Spanplatten?
Genau, ja.
Ja, kann ein Problem sein, natürlich. Also wenn ich mich jetzt in einem Plattenwerkstoff bewege und habe halt nur so Halbrundkopfschrauben von früher mit klassischem Holzschraubengewinde, dann werde ich halt auch nicht so glücklich werden damit. Mhm. Und vielleicht gehen wir nochmal auf ein Thema ein, das wir noch gar nicht erwähnt haben, der Antrieb. Also was zeichnet denn so typischerweise die altmodische Holzschraube aus? Da hat man ja immer so ein Bild im Kopf, einen Senkkopf, ich tendenziell einen Halbrundkopf mit Schlitz.
Also das ist
was Übliches.
Eher ein Sechsgangkopf wahrscheinlich im Kopf gehabt.
Ja, Sechsgangkopf ist jetzt das geringere Problem, ist natürlich optisch einfach oft nicht so sexy und auch nicht für jede Anwendung geeignet. Aber der klassische Halbrund-Linsensenk-Senkkopf, der einfach auch optisch anders rüberkommt, der ist mit Schlitz oder auch mit einem Kreuzschlitz halt auch in der Kraftübertragung und in diesem Rausrutscheffekt, ja, der halt sehr leicht mit dem Schlitzschraubendreher passiert, ist der einfach ganz stark im Nachteil gegenüber diesen für Spanplatten, Schrauben absolut flächendeckend üblichen Torx-Antrieb. Und da möchte ich auch nochmal was dazu sagen. Da gibt es den Torx-Antrieb. Man liest sehr oft gar nicht Torx. Auch wir haben das im Shop nicht als Torx bezeichnet, weil Torx ist ein geschützter Markenname wie Tempo. Und viele sagen natürlich, ja, ich brauche einen Torx-Antrieb, aber es ist ein geschützter Markenname. Das wird abgekürzt mit T oder TX üblicherweise. Und das ist ein Innenstern oder Innensechsrund, ist die offizielle Bezeichnung. Und dieser Innensechsrund hat eben den Vorteil, dass er Kräfte viel besser überträgt. Üblicherweise in Querrichtung, was bei kleinen Spanplattenschrauben mit Torx dazu führt, dass da der sogenannte Taumelschlag recht prägnant ist. Das heißt, die taumeln dann stark, weil eben der Torx zylindrisch ist und nur Querkräfte überträgt. Die muss man sehr gut führen mit der anderen Hand dann. Aber es gibt auch eine Optimierung dieses Torx. Der hat vorne so einen kleinen Führungszapfen. Auch die Firma Schwax hat das bei ihren Produkten flächendeckend. Das ist dann ein T-Star Plus. Die nennen das auch nicht Torx. Müssen sie Lizenzgebühren zahlen. Die nennen das T-Star oder T-Star Plus. Das ist dieser Torx mit Führungszapfen. Und da habe ich eine viel bessere Zentrierung, auch eine bessere Kraftübertragung auf die Spitze und dann weniger Taumelschlag und dann läuft diese Schraube auch besser ins Material. Ja, also Torx, schon das Produkt der Wahl. Es gibt dann auch, muss man der Vollständigkeit halber schon erwähnen, auch noch einen optimierten Torx, der nicht zylindrisch ist wie der normale Torx, sondern etwas konisch zuläuft. Das finden wir bei Assi-Schrauben, Assi von asymmetrisch, oder von einem konischen Torx ausgehend, wird auch SIT genannt, also ein Torx, der konisch wird, weil die Bezeichnung Assi ist natürlich auch vom Direktvertreiber wird geschützt. Die offizielle Bezeichnung ist SIT, BIT oder SIT-Antrieb, kennen viele auch nicht, das ist dieser konische Torx und der überträgt die Kräfte dann auch besser auf die Spitze und wir haben da einen noch besseren Effekt als beim normalen Torx, ja. Also das sind so die Antriebe Torx und seine Unterarten oder Optimierungen, würde ich sagen.
Okay.
Also,
ich kann zusammenfassen, Augen auf bei der richtigen Schraubenwahl. Die Auswahl kann auf jeden Fall massiven Einfluss haben auf das Projekt oder auf das Ergebnis. Das heißt, man muss schon genau wissen, was man möchte und was man braucht. Im Zweifel lieber einen Profi fragen. Auch wir beantworten an der Stelle natürlich gerne Fragen. Aber lass uns mal drauf eingehen, eben genau auf diese Auswahl der Schrauben. Da gibt es ja eigentlich noch viel mehr als ja die bloße Art der Schraube. Also war eine Holzschraube, war eine Spanplattenschraube oder eben welchen Antrieb habe ich oder möchte ich haben. Da geht es ja auch um Größe, Länge, Durchmesser. Was muss man denn da achten?
Ja, also bleiben wir mal bei dem wichtigsten Punkt bei der Schraube, die Stärke. Da ist es natürlich schwer, jetzt eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Wenn einer sagt, ja, ich mache irgendwie eine Abschlussleiste an einen frisch verlegten Boden, ich habe da Vinyl verlegt und da muss eine Aluleiste drüber, dass da nichts hochsteht, schließe ich ab, muss nicht tief ins Material rein, so Klassiker 3,5x20 oder 4x20. Da braucht man keine sehr starken Schrauben, die müssen nicht viel halten. Also immer so dünn wie möglich, würde ich sagen, so stark wie nötig. Und da würde ich mich so im 3 bis max 4 mm Bereich bewegen. Typische Befestigung, irgendwelche Leisten oder Latten an einer kräftigeren Unterkonstruktion, da bewege ich mich so im Bereich 4, 5 mm. Und 6 mm ist schon deutlich weniger und seltener. Also das zur Stärke. Von der Länge muss ich mich natürlich an mein Bauteil orientieren. Habe ich eine Befestigung, so wie ich sie hier schon beschrieben habe, die ich sehr gut kenne. Ich befestige, nehmen wir mal ein Beispiel, ich baue einen Zaun, habe da senkrechte Staketten, nennt man das, mache die an den Querbinder hin. Dann schaue ich, wie stark ist die Leiste oder das Holz oder die Stakette, die ich dahin machen will. Die hat meinetwegen 20 mm und dahinter ist viel Holz, wo ich reinschrauben kann. Dann sollte ich eine Schraubenlänge von mindestens der doppelten bis dreifachen Länge des Bauteils nehmen, also ich würde jetzt da eine Vierer nehmen, 4x40 bis 4x60. 4x60 jetzt für senkrecht, ohne dass man an dem Zaun jetzt rumnackelt, würde ich sagen, wird eine 4x40 bis 50 reichen. Das ist so eine Faustregel, mal 2 bis mal 3. Natürlich davon ausgehend, dass dahinter auch genügend Holz ist. Habe ich dahinter auch plus 20 mm, dann werde ich keine Schraube wählen, die durch beides durchgeht. Also eine 4x50 wird dann wahrscheinlich nicht besonders kluge Entscheidung sein. Und das wäre es dann eigentlich, glaube ich, mit Faustregeln.
Okay. Also 2 bis 3 Mal Materialstärke. Und genau. Damit meine ich das Material, das ich anschrauben möchte, also das Brett zum Beispiel, das ich anschrauben möchte. 2 bis 3 Mal diese Materialstärke sollte die Schraube lang sein.
Genau.
Genau. Vorausgesetzt, man hat genug Fleisch,
genau,
Butter,
genau. Das ist ja logisch.
Okay. So, jetzt ist es ja selbst für Profis schwierig, was ich dich jetzt frage, aber ich frage es trotzdem. Gibt es denn etwas Qualitätsmerkmal oder etwas, das ich quasi optisch erkennen kann an der Schraube, wenn ich sie in der Hand habe und anschaue, um festzustellen, ob das eine gute Qualität ist oder eine schlechte?
Ja, grundsätzlich sollte so eine Schraube natürlich eine vernünftige Beschichtung haben, also eine gescheite Oberfläche drauf. Die Verzinkung soll passen, sie sollte an den Köpfen gradfrei sein. Und spätestens, wenn man ein Werkzeug ansetzt und ich weiß, ich habe jetzt ein gescheites Markenwerkzeug, mein Torx betaugt was und der wackelt da drin wie ein Kuhschwanz, dann ist möglicherweise diese Ware beim Kraftantrieb auch nicht gut. Und auf das würde ich jetzt erstmal auf Sicht so achten. Auch ob die Spitzen wirklich was taugen, ob die gescheit anbeißen. Ja, wenn die besonders stumpf sind und irgendwie nicht so richtig laufen und nicht ins Holz reinkommen, nicht drücken muss wie ein Ochse mit meinem Akkuschrauber, dann würde ich unter Umständen vielleicht sagen, ja, kaufe ich mir nochmal was anderes. Dann habe ich mehr Spaß an der Arbeit.
Genau, also das ist schon so, dass, ich sage jetzt mal, gute Qualität und gute Schrauben sich eigentlich von alleine reinziehen.
Ja. Und es gibt eine ganze Reihe von deutschen Markenherstellern, Direktvertrieb, Marke im Handel, auch im Baumarkt. Da gibt's also wirklich viele gute Marken und da ist man mit Made in Germany mit Sicherheit am besten beraten.
Was sind denn jetzt so, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, so klassische Fehler, die der Heimhand oder Handwerker vielleicht noch macht?
Ja, ein klassischer Fehler würde ich sagen, also ich habe mir das wirklich genau überlegt im Vorfeld, diese Frage, was macht man am öftersten falsch? Ich würde sagen, man jubelt die ganze Schraube zu schnell ins Material. Das ist mit Sicherheit der häufigste Fehler, denke ich. Also typische Geschichte vorbauen, nee, brauchen wir nicht, Weichholz passt schon, oder Spanplattenschraube, das mag auch gehen, dann zweiter Gang ansetzen und gib ihm. Ja, also Schnelligkeit ist da nicht immer Trumpf. Das ist so ähnlich wie beim Bohren, beim Dübelsetzen. Es ist eigentlich immer derselbe Tipp, den ich da gebe, indem ich sage, fang einfach langsam an, ja. Geh in den ersten Gang, Drehmoment vor Geschwindigkeit, fang langsam an, dass das reinläuft. Und wenn du dann ein Gefühl dafür kriegst, ne, so Beispiel Zaun, da ist doch viel an Verschraubungen zu machen oder für eine Terrasse. Und wenn du dann mal ein paar gesetzt hast, dann kannst du auch schneller machen, ja. Klassischer zweiter Fehler, Vollholz nicht vorgebohrt oder Edelstahl, Spanplattenschrauben nicht vorgebohrt, kann auch böse enden. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Also das sind solche klassischen Fehler, dass man mal den falschen Bit nimmt, dass man zu klein vorbohrt. Das sind jetzt eher die seltenen oder kleineren Fehler. Zu klein vorbohren ist immer noch besser als gar nicht, finde ich. Oder zu kurz vorbohren, das sind auch so Sachen, ja, das glaube ich, das Wichtigste habe ich genannt.
Also zu tief vorbohren ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, aber zu wenig vorbohren eher schon.
Ja, eher schon. Das kommt auch aufs Holz an. Also habe ich ein Hartholz und bohre nur minimal vor und zwirbel dann an und mit höherer Geschwindigkeit, dann wundert es nicht, wenn es reißt.
Genau.
Ja.
So, jetzt kommt die berühmte Frage, wenn du dem Heim- und Handwerker einen einzigen Tipp oder eine einzige Schraube empfehlen würdest, welche wäre das?
Ja, jetzt mache ich Werbung, klar, aber es geht halt auch nicht anders. Die Frage ist ja auch so. Ich würde das Fabrikat, und ich muss da ehrlich zugeben, ich habe mich da auch gedreht. Das ist ein Fabrikat, das ich früher gar nicht so gern gemocht habe und ich finde es mittlerweile absolut Premium. Das liegt unter anderem an dem Antrieb, diesem T-Star Plus. Also das ist der berühmte grüne Lieferant für uns, die grüne Schachtel. Das ist Spax und auch ganz interessant übrigens, dieses X von Spax hinten, das stand noch vom Kreuzschlitzantrieb. Also das war damals Novum. Und kleiner Funfact, ich dachte auch immer, Torx ist total verbreitet überall. Und ich hatte erst einen Lieferanten hier zu Gast und er hat gesagt, ja, der war also international unterwegs, 20 Jahre lang. Und er hat mir erzählt, dass das hier bei uns in Deutschland so ist. Aber zum Beispiel in UK oder in Irland, da ist ihm aufgefallen, die haben in einem ganz großen Maß noch Kreuzschlitz. Die haben ganz selten Torx.
Aha.
Also die haben da überhaupt gar nicht so Lust drauf.
Tatsächlich?
Ja, ist wirklich so. Also ich war völlig verwundert, weil Torx kennen wir ja jetzt schon auch mehr als nur 5 Jahre. Und das ist schon regional unterschiedlich. Ja, auch gelb verzinkt, was ja hier fast ausgestorben ist, gibt's in anderen Ländern noch richtig viel und wird auch gefragt und noch gefertigt oder importiert. Und um wieder auf den Punkt zurückzukommen, bei Spax, dieser T-Star Plus, der Torx, der ist ja nicht grundsätzlich durch seine Bauform so genial. Der hat auch Schwächen. Und diese Assi-Bits oder diese Sit-Bits, die mag ich nicht immer so gern, weil die sind so fein gezahnt, dass wenn man da ein bisschen unsauber arbeitet, können die auch mal durchrutschen. Und dann habe ich statt einem Antrieb, habe ich dann ein Zylinderloch hinten im Senkkopf. Der T-Star Plus mit dem Führungszapfen ist aus meiner Sicht ein wirklich super Antrieb, super Kraftübertragung, aber trotzdem eine gute Führung. Also das finde ich schon der optimale Antrieb. Die Spitze ist sehr gut, die beißt sehr gut an. Das ist eine sogenannte Forecut-Spitze, die geschmiedet ist, die ist vierkantig, die beißt richtig gut. Und vorne das Gewinde, das so ausgeprägt ist, hat noch einen Weltschliff. Ja, das heißt, ich habe auf derselben Wegstrecke mehr Schneidefläche. Das heißt, ich muss nicht so sehr vorbohren, gerade in Plattenwerkstoffen. Das hat also einen gewissen Fräs- oder Bohreffekt. Ja, ich habe die Frästaschen, die ich erwähnt hatte. Und ich habe eine sehr gute Oberfläche, nämlich Virox. Das ist eine verstärkte Verzinkung, die noch mehr Schichtdicke hat, die also auch länger hält. Und wenn ich das alles in Summe zusammenzähle und halt dann den Preis daneben, ist das Verhältnis von Preis zur Leistung aus meiner Sicht hier am besten. Und ich verwende eigentlich nur noch die.
Diese Folge wird nicht gesponsert vom ABC.
Nein, aber es ist halt die Wahrheit. Aus meiner ganz persönlichen Sichtweise, ja.
Genau. Mehr verstehe ich. Jetzt haben wir wahnsinnig viel gelernt, viel gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir bekommen ja das ein oder andere Thema ja auch angedient. Und bei dem Thema, da war es eben auch so. Und ich habe mir im Vorfeld gedacht, was für ein Spanplattenschraube versus Holzschraube, was soll man da erzählen? Aber du hast mich eines Besseren belehrt. Das war super, super interessant. Vielen Dank. Lass uns doch noch mal kurz zum wo es langsam zum Ende geht, einmal über die Zukunft sprechen. Also gibt es da noch Dinge, die entwickelt werden oder ist das irgendwie schon rum ums Eck, passiert da nichts mehr?
Ja, ich denke, dass da schon noch was kommen kann. Also es ist in keinem anderen Schraubenthema nach meiner Meinung so viel Bewegung und Dynamik drin wie in diesen Spanplattenschrauben. Das liegt natürlich schon an dem Potenzial des Marktes. Also wenn wir jetzt zurückschauen, wie sich das Thema Plattenwerkstoffe, wie sich das Thema konstruktiver Holzbau, Hausbau aus Holz, industrieller Hausbau, mittlerweile ja auch Mehrstöcker, gibt es ja sogar Start-ups, die vom Land, vom Staat gefördert werden, die mehrstöckige Häuser nachhaltig aus Holz bauen. Da spielen ja auch die Schrauben dann eine riesige Rolle. Also die Schraube spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Also es ist damit nicht so, dass da alles gezapft wird. Da wird geschraubt, auch konstruktiver Holzbau, sehr große Holzbauschrauben, die für Zimmerer eingesetzt werden, die heute diese klassischen altmodischen quasi Holzschrauben mit Sechskant, die dann mit dem Schlüssel angezogen werden, oder Gewindestangen, die durchgebohrt werden. Das wird immer mehr verdrängt von diesen ganz modernen Holzbauschrauben, die auch richtige Bohrspitzen vorne haben, die eine eigene Software haben, mit der man die berechnen kann. Das ist ganz ein professionelles, großes Thema. Da hat sich ganz viel bewegt, um Arbeitszeit zu sparen, um bessere Kräfte abzutragen. Und damit kann man heute sogar Industriehallen, ich habe bei einem Hersteller die Halle gesehen, die war komplett aus Holz gefertigt. Ich glaube sogar die größte freitragende Holzhalle in Europa. Alles mit Leimbindern, das ist unglaublich, was da geht mit diesem Material. Und das sind so die Entwicklungen, da kommt auch sicher noch mehr. Doppelganggewinde ist auch was, was viele nicht kennen. Die Schrauben sind unwahrscheinlich schnell, also die sind mehr als doppelt so schnell, wir haben das mal gestoppt. Ich habe jetzt gerade eine Schraube im Test, die hat 4 Antriebe in einem. Ja, okay. Das hat ein Kollege entdeckt, ich habe die gerade bekommen, die Muster gestern. Da kann man Kreuzschlitz, Schlitz und Torx in einem Kopf anwenden. Gibt's schon eine Zeit lang, so durchgesetzt hat sich's bis jetzt nicht. Also wir werden es mal testen. Ich habe noch nicht geguckt, was kostet. Ja, das ist auch immer ein Teil der Frage. Nur weil was gut ist, muss es nicht jeder haben wollen, wenn es vielleicht abartig teuer ist. Also da gibt's schon Innovation und Bewegung und da können wir auch gespannt sein, was da noch kommt.
Also wenn das gut ist, werden wir auf jeden Fall davon berichten.
Mit Sicherheit.
Sehr gut, so machen wir's. Jetzt hast du vorher etwas, also schon lange her, hattest du kurz angeteasert, dass es beim Material Edelstahlschrauben ja durchaus immer mal wieder Schwierigkeiten gibt. Und das ist ja so ein Punkt, wo auch ganz viele Rückfragen oder auch Beschwerden kommen von Kunden, weil die Edelstahl-Spanplattenschrauben nutzen und dann die Köpfe abreißen. Mhm. Da wiederum ist mir eingefallen, da gab es eine Geschichte von uns beiden sogar, da haben wir beide mal was gebaut. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, wir haben eine Terrasse verlegt und nachdem die im Freien eben war, auf einer Aluminium-Unterkonstruktion, haben wir da auch eben alles mit Edelstahlschrauben verarbeitet. Und ich kann mich an eine, ziemlich am Schluss war das, an eine Stelle erinnern, da wusste ich, jetzt wird schwierig, da sind höhere Kräfte und wir haben schon eine recht dicke Schraube gewählt. Also ich glaube, das war eine Sechser, über 100 lang, die da rein sollte und ich habe wahnsinnig langsam gearbeitet. Also nicht mit der Hand, aber halt langsame Gangart mit einem recht kleinen, nicht so starken Akkuschrauber, wie ich dachte zumindest. Und dann ist er halt doch abgerissen und dann hatte ich so richtig Spaß dabei, das Ding rauszukriegen. Und dann muss man ja an dem Befestigungspunkt eigentlich neu ansetzen. Und ich kann ja dann jetzt, also der Plan war nicht, dann eine 8er Spanplattenschraube reinzuzwirbeln. Das ist schon ziemlich blöd, sowas. Und das ist immer wieder meine Erfahrung, dass man unglaublich vorsichtig mit Spanplattenschrauben in Holz aus Edelstahl umgehen muss, weil im Holz halt große Kräfte wirken. Das ist nicht so wie Schraube und Mutter oder metrisch, wo ich dann ganz locker das zusammenschraube und dann vorsichtig mit dem Schlüssel, sondern ich muss ja hohe Reibungswiderstände im Holz schon überwinden. Ich habe dann eine Unterkopfreibung und dann kann es halt schnell knallen. Und diese Schrauben, da hätte ich heute eine andere verwendet. Das wäre dann gehärteter Edelstahl, das gibt es. Normal sind Schrauben aus Edelstahl nicht härtbar, aber ganz spezielle, die haben das, die sind gehärtet und halten mehr aus, sind aber nicht mehr so widerstandsfähig gegen Korrosion. Das ist bei Stahl so, wenn er dann eben Edelstahl ist und auch gehärtet, dann hat er weniger Widerstandskraft gegen Korrosion. Da nennt man ihn einfach nur rostträge, also er ist nicht rostfrei, was sowieso eine Übertreibung ist. Also da kann es dann sein, dass der eher rostet. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer noch wesentlich später der Fall, dass dann Korrosion entsteht, wie wenn ich eine verzinkte nehme. Eine klassische Verzinkung hat draußen eine Lebensdauer von ein paar Monaten. Gelb verzinkt früher, hätte länger gehalten. Auch Virux wird wahrscheinlich nach ein paar Jahren irgendwie zu korrodieren anfangen. Ich würde jetzt sagen, Standardanwendung vielleicht, hält die vielleicht ein Jahr aus, ja, bis die dann flöten geht. Und eine völlig verrostete Schraube in einem Holz, das will ja auch keiner rausbasteln irgendwann nach Jahren. Drum gehärteter Edelstahl vielleicht eine gute Lösung.
Wir sind am Ende angekommen, Rudi. Vielen Dank. Gerne. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, oder wie du immer so nett sagst, das war mir ein Volksfest.
Genau.
Kommentieren, liken, melden, ihr wisst, wie es läuft. Rudi, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.